Das habe ich mir fast schon gedacht. Als ihr so runtergegangen seid vor der Bühne, dachte ich, ich kann ja nicht einfach jetzt sitzen bleiben und warten, was passiert. Das wäre ja auch mal witzig, mal sehen, was dann los wäre. Ich weiß ja nicht, wer von euch sein Schwert oder Klappschwert dabei hat, sprich seine Bibel oder seine kleine Bibel. Aber wenn ihr den Predigttext mitlesen wollt, dann ist das natürlich praktisch, die zu haben. Johannesevangelium, Kapitel 1, 14 bis 18. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugt von ihm und ruft: Dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat es verkündigt. Wenn das so liest, gerade so den ersten Vers so aus dem Zusammenhang, und das Wort ward Fleisch, denkt man, ja, wer? Aber ihr kennt sicherlich alle dieses, den Johannesprolog: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Und damit ist es wirklich unmissverständlich klar: Jesus, der in diese Welt gekommen ist, ist Gott. Denn er ist das Wort. Er wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Und wenn man sich die Geschichte anguckt, wir hatten ja nun gerade Weihnachten, dann könnte man meinen, rein mit ganz menschlichen Augen betrachtet, mal mit den Augen eines Menschen, der Jesus, der Gott nicht kennt, dass das Ganze von Anfang an eine Fehlplanung war. Der König der Könige. Ja, wo ist er geboren? Nicht in einem Palast. Die ersten, die es gehört haben, das waren nicht die obersten Regierungsbeamten, sondern der Abschaum der jüdischen Gesellschaft, die Hirten auf dem Felde, die galten gar nichts. Und zu wem hat dieser große Engelschor gesungen? Wenn man sich vorstellt, also ich möchte ja immer noch mal einen Engel sehen, mal wirklich so. Gott hat mir gesagt, ich werde das irgendwann mal. Dieser ganze Engelschor, ja, das waren sicherlich nicht diese niedlichen kleinen Babys da so mit irgendwie, sondern Engel, das sind starke, mächtige Diener Gottes. Wo sind sie erschienen? Nicht in Jerusalem am Palast von Herodes, sondern auf dem Felde. Und dann fragt man sich: Herrlichkeit? Daniel Kallauch hat ein Lied gebracht, so ein Weihnachtslied, mehr so für Kinder: Weihnachten ist Party für Jesus. Und da gibt es eine Zeile: Königsgeburtstag im stinkigen Stall. Ja, und das trifft es. Und dann fragt man sich, so rein menschlich gesehen: Wo ist denn da Herrlichkeit? Also ich stelle mir unter Herrlichkeit vor, sowas wie so ein Mittelalterfilm aus den 50ern, wenn sie da so einen Thronsaal zeigen, so Robin Hood-mäßig, und dann so einen Thronsaal, und da sind dann all die Reichen und Mächtigen, in der Mitte sitzt dieser König mit so einem Hermelinkragen, einem roten, ich weiß nicht, wie sich das nennt, Schärpe ist es nicht, so einem roten langen Umhang und einer dicken, fetten, goldenen Krone und einem Zepter, und überall große Kerzen und Fackeln. Und das hat für mich so was, so würde ich per se erstmal Herrlichkeit definieren, sagen: Wow, das blendet mich jetzt aber echt. Gottes Herrlichkeit ist eine völlig andere. Gottes Herrlichkeit hat etwas, wo wir sagen würden: Okay, Herrlichkeit, aber es hat was völlig Unbedrohliches. Diese Herrlichkeit hat was Unbedrohliches. Ein König, der in einem Stall zur Welt kommt, hat was Unbedrohliches. Und er bedroht uns mit seiner Herrlichkeit nicht so, dass wir davor weglaufen würden, Oder dass wir denken würden, ich muss mich ganz tief beugen und darf nur ganz vorsichtig, schüchtern mal aufgucken, wenn er gerade nicht guckt. Gottes Herrlichkeit ist eine andere. Und das ist auch im Alltag so, dass wir, wenn wir als Christen vielleicht so das Wort Gottes Herrlichkeit denken, dann denken wir vielleicht an große Wunder, an Heilungen, an Leute, die aus dem Rollstuhl aufstehen, an Bekehrungen in Zahl von nicht ein, nicht zehn, sondern hundert und mehr. Dann, das ist das, wo wir sagen würden, oh, da war Gottes Herrlichkeit gegenwärtig. Aber wir haben das vorhin in diesem Zeugnis gehört, wo Gottes Herrlichkeit gegenwärtig war. Beim Putzen. Im Alltag. Das ist Herrlichkeit. Und ich glaube, wir sehen viel mehr Herrlichkeit. Und mir ist das auch so klar geworden, auch in diesem Zeugnis selber, als wir es benennen würden als Herrlichkeit. Jedes Mal da, wo Gott im Alltag Dinge tut und wir sagen können, das war seine Handschrift. Da hat er was getan. Das ist Herrlichkeit. Weil er in unseren Alltag eingreift und sagt, du bist mir so wichtig, dass mir selbst dein kleines Alltagsproblemchen wichtig genug ist, um dass ich mich als König der Könige, als Herr der Herren, als Schöpfer des Universums darum kümmere. Alleine die Tatsache, dass der König der Könige, der Schöpfer des Universums, der Herr der Herren sich um unser Alltagsklein-Klein kümmert, ist Herrlichkeit. Und wenn wir die Geschichte weiter gucken, wie hat Jesus gelebt? Er hat gelebt als jemand, der die Aussage gemacht hat, die Füchse haben Unterkunft, die Kaninchen haben Unterkunft, aber ich habe keine. Ja? Gut, er erlebte die Zeit, wo er durch Israel gezogen wurde, ist wahrscheinlich in einem 1000-Sterne-Hotel unter freiem Himmel. In dem Land nicht das allergrößte Problem, ist ja warm, überwiegend. Aber wenn es da mal regnet, ist es auch nicht schön. Also er wohnte nie in einem Palast. Und sein Ende war kein glorreicher Abgang. Er wurde gekreuzigt wie ein Verbrecher. Das hat auch etwas, wo wir sagen würden, mit dem, was man als normaler Mensch, der Gott nicht kennt, als Herrlichkeit definiert, hat es nichts damit zu tun. Seine Herrlichkeit ist eben eine andere. Die ist verborgen und es ist an uns, seine Herrlichkeit im Alltag zu entdecken. Manchmal müssen wir einfach nur die Augen aufmachen. Ich weiß nicht, wer von euch den kleinen Prinzen kennt als Geschichte. Und von diesem Autor mit diesem unaussprechlichen Namen Antoine de Saint-Exupéry. Ich glaube, das war jetzt halbwegs richtig. Der hat diesen Satz gesagt, der für mich auf die Herrlichkeit Gottes hier in unserer Welt, in unserem Leben sehr zutrifft. Wir sehen nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Und so glaube ich auch, dass es viel mehr an Gottes Herrlichkeit zu sehen gibt, wenn wir mit dem Herzen gucken und offen sind, zu gucken, wo bist du heute am Bewegen? Wo willst du heute in meinem Leben was tun? Wo willst du mich heute gebrauchen für andere, um deine Herrlichkeit weiterzutragen? Klar gibt es diese großen Dinge und wir wünschen uns mehr davon. Von Leuten, die geheilt werden, von Menschen, die durch eine Prophetie im Gottesdienst angesprochen werden, von Christus vorher nichts wussten und hinterher brauchst du mit ihnen nicht mehr drüber diskutieren, ob es Gott gibt, weil sie ihre Knie beugen durch das, was sie durch dieses Wort gehört haben und sich bekehren. Das wünschen wir uns alle viel mehr. Und ich hoffe, dass wir das erleben. Und ich wünsche mir, dass wir Erweckung sehen. Aber ich glaube, man kann eine größere Erwartung für diese großen Dinge bekommen, wenn wir dieses kleine, fast unsichtbare Alltagshandeln Gottes die Herrlichkeit im Alltag mit unserem Herzen wahrnehmen. Weil wir dann nämlich merken, Gott tut so viel mehr, als wir häufig selber denken. Es gibt so Tage, da denke ich so, sag mal Gott, wo warst du eigentlich die letzten 2 Wochen? Warst du auf Urlaub? Ich habe dich nicht gesehen, ich habe dich nicht gespürt, ich habe nichts mitgekriegt. Bibel lesen war jetzt auch nicht so das, wo ich dachte, mir springt ein Vers ins Gesicht und spricht mich voll an, sondern es war eher so Routine und Pflichtübung. Und wenn ich mir dann die Zeit nehme, die Woche reflektiere und gucke, oder die 2 Wochen, wo ich dachte, Gott wäre auf Urlaub, dann stelle ich fest, da war ganz schön viel eigentlich. Aber ich habe es nicht wahrgenommen. Und da wäre meine Ermutigung an mich selber und an euch, wirklich Gott immer wieder zu sagen, Herr, lass mich erkennen, wo du heute bist und was du heute tun willst. Schenk mir ein offenes Herz und offene Augen des Herzens zu erkennen, was du heute tun willst, damit ich das wahrnehme, deine Herrlichkeit. Deine Herrlichkeit als den eingeborenen Sohn vom Vater, volle Gnade und Wahrheit. Denn da, und daran können wir das auch im Übrigen erkennen. Wo gibt es Momente der Gnade in unserem Leben, in unserem Alltag? Wir sagen, das war doch irgendwie so richtig, eigentlich völlig unverdientes Geschenk. Wo gibt es solche Momente? Oder wo ist mir was klar geworden über Gott, wo ich dachte, oh, ich habe was begriffen. Aber letztlich hast du es vielleicht gar nicht begriffen, sondern es hat dir eingeleuchtet. Und das ist etwas, was von Gott kommt, wenn dir seine Wahrheit klar wird. Und vielleicht, also ich habe mir vorgenommen, nach solchen Momenten zu gucken, wo habe ich etwas erlebt, wo ich sagen würde, das war einfach Gnade und Geschenk. Und wo habe ich etwas erlebt, wo mir was über Gott, über die Bibel, über sein Wesen klar geworden ist. Wahrheit. Wo habe ich Wahrheit verstanden? Und da merkt ihr, was alleine schon im Vers 14 steckt. Denn das war jetzt nur Vers 14. Vers 15 finde ich manchmal ein bisschen kryptisch. Ich werde ihn nur mal anreißen. Johannes zeugt von ihm und ruft, dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Das klingt auf dem ersten Hören sowas wie, nachts ist es kälter als draußen. Ja, das ist ein deutscher Satz, aber er ergibt keinen Sinn. Aber wenn man sich das nur mal klar macht, dass Johannes begriffen hat, Jesus war eher als ich. Und damit meint er nicht, der ist ein paar Minuten früher geboren worden. Wahrscheinlich war Johannes älter. Die sind ja Cousins. Aber Elisabeth war schon hochschwanger, als Maria gerade damit anfing. Oder hatte sie sogar schon geboren? Nein, hatte sie noch nicht. Aber sie war hochschwanger. Genau, das Kind hüpft in ihrem Leib. Aber das heißt, Johannes ist älter. Der meint also nicht, der war eher als ich, heißt nicht so, ja, der ist ein paar Monate vor mir geboren worden, das kann nicht sein, sondern er sagt, er war ewig. Der war schon immer da. Und dann stellt euch diese Tatsache vor, die ihr längst wisst, die jeder Christ eigentlich auswendig weiß und wo manche vielleicht ein müdes Gähnen kriegen, wenn sie es hören, nach dem Motto, das kennen wir doch schon alles. Aber es ist Herrlichkeit, dass der ewige Gott, der es im Himmel ja ziemlich gut hat, beschlossen hat, in Gestalt seines Sohnes auf diese Erde zu kommen. Und sein Sohn hat gesagt, ich lasse alle Herrlichkeit zurück. Und ich wähle ein Leben, das nicht in einem Palast ist, sondern in einer einfachen, normalen Familie, in einer Handwerkerfamilie. In irgendeinem unbedeutenden Kaff, in einem unbedeutenden Land, auf einem unbedeutenden Planeten, in einem unbedeutenden Seitenarm dieser Galaxis. In einer unbedeutenden Galaxis dieses Universums. Und da komme ich hin. Und dieses Leben wähle ich. Und lasse das alles hinter mir. Obwohl ich schon von Ewigkeit an dabei war. Und nicht nur das, sondern durch mich wurde die ganze Welt geschaffen. Steht ja auch im Johannesevangelium, dass nichts ohne das Wort geworden ist. Und jetzt hat sich dieses Wort entschlossen, zu uns zu kommen und unter uns zu leben. Das ist die Geschichte, die Weihnachten begonnen hat. Und das ist etwas, was, also wo ich selber merke, ich staune viel zu selten darüber, wie gigantisch das doch ist, dass Gott selbst, den ich ja überhaupt nicht mal im Ansatz begreifen kann, sich klein macht, sagt, ich lege mich als Kind in eine Krippe. Und ausgerechnet in eine kleine Krippe. Und ich komme in diese Welt und will unter meinen Kindern, die ich geschaffen habe, unter meinen Menschen, will ich wohnen. Und Johannes hat es begriffen, er ist mit Jesus gegangen und er hat die Herrlichkeit gesehen. Er hat Dinge gesehen, wo wir denken, das würden wir auch gerne mal sehen. Da haben wir die Speisung der 5000, ja? Die wussten, wie viel Brot und Fische sie hatten. Das ist ja eigentlich überhaupt gar nicht möglich. Oder was auch immer sie für Wunder gesehen hatten. Aber sie haben auch diese ganz alltäglichen Dinge gesehen, wo Jesus dabei war. Und wir haben so ihm gegenüber sogar einen Vorteil. Wir haben Jesus nicht als Gegenüber, sondern wir haben Jesus durch seinen Geist in uns. Eine tiefere Einheit geht ja gar nicht mehr. Wenn wir die Jünger beneiden, dann würde ich sagen, sie würden uns beneiden. Beziehungsweise sie hatten es ja erlebt nach Pfingsten, was es heißt, dass der Heilige Geist in einem wohnt. Und das gilt für uns auch. Das ist die Herrlichkeit, auch in unserem Alltag, dass der Sohn Gottes durch seinen Heiligen Geist in uns lebt. Der von Ewigkeit her ist und ewig sein wird, der hat beschlossen, in mir zu wohnen. Und das ist mir zu hoch, um es menschlich zu verstehen. Da kann ich nur so stehen und sagen, danke. Voller Ehrfurcht wirklich sagen, so, ja, da passt das Wort Ehrfurcht, weil es etwas ist, was ich nicht begreifen kann, logisch, was ich nicht mit meinem Verstand fassen kann, aber wo ich nur staunen kann, sagen, wow, Gott hat sich so klein gemacht, dass er in mir leben will. Und ich gucke mich an und denke nur, ich glaube, ich bin manchmal auch nicht besser als so eine Viehkrippe. Von der Sauberkeit und Hygiene. Von der inneren moralischen Sauberkeit und Hygiene. Und trotzdem hat Gott gesagt, in dir will ich wohnen. Ja, das gilt für uns alle. Wir gucken auf unsere Defizite, von denen wir zweifellos alle eine Menge haben. Aber Gott guckt nicht auf unsere Defizite. Sonst wären wir völlig hinüber. Dann könnten wir einpacken. Dann könnten wir sagen, ich schließe mich ab sofort nur noch in meine Wohnung ein und bewege mich möglichst nicht, damit ich keine Fehler mache. Ja, damit ich nichts falsch mache, damit ich bloß diesen Status vor Gott nicht verliere, dass er ja in mir lebt und ich bin ja eigentlich jemand, wo man sagen würde, so, Petrus hatte es erkannt, als Jesus diesen Fischzug gemacht hat mit ihm, beziehungsweise als Jesus gepredigt hat und sie hinterher tagsüber aus dem See mehr rausgeholt haben, als sie sonst nachts gefischt hatten. Daraufhin hat er reagiert und sagt, Herr, bleib weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch, er hat es begriffen. Und so fühle ich mich auch manchmal. Und so fühlen wir uns alle. Immer wieder. Aber das Gute ist, dass Gott nicht darauf guckt. Und sagt so, ich habe Jesus geschickt, um euch frei zu machen von der Macht der Sünde. Und ich will in euch leben. Und ihr werdet den Rest des Lebens, solange ihr in diesem sterblichen Leib lebt, werdet ihr immer damit zu tun haben. Weil ihr versuchlich seid, alleine schon, weil es dieser sterbliche Leib ist, ja? Da werden wir immer mit Sünde zu tun haben. Trotzdem hat er gesagt, ja, ich will in euch leben. Und jetzt kommt das, wo das deutlich und klar wird, wie wir das denn überhaupt hinkriegen. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Und was heißt das? Das heißt, wenn ich das eben ausgeführt habe, dass Gott sich so klein macht, dass er in uns lebt, dann lebt er in uns mit seiner Fülle. Mit nicht weniger. Mit nicht weniger als seiner Fülle. Er teilt das nicht auf und sagt, es sind ein paar Milliarden Menschen, die an mich glauben. Dann kriegt jeder von denen ein Milliardenstel meiner Fülle. Wäre ja logisch. Aber nein. Gottes Heiliger Geist lebt in dir. Und das heißt, die ganze Fülle Gottes lebt in dir, lebt in mir. Auch etwas, wo ich denken kann, das begreife ich nicht. Wie kann der das machen? Aber vielleicht muss ich gar nicht verstehen, wie er das machen kann, rein technisch. Vielleicht muss ich auch nicht mal verstehen, warum er das macht. Ich muss es vielleicht nur akzeptieren und annehmen und sagen, das ist genau das. Gnade, ein unverdientes Geschenk. Denn ich wüsste niemanden, und sei es Billy Graham oder irgendein bekannter sonstige Prediger, selbst mein persönlicher Heiliger, in Anführungsstrichen Heiliger Spurgeon, der würdig wäre, dass der Heilige Geist in ihm lebt und die ganze Fülle Gottes in ihm lebt. Würdig ist keiner. Es war Gottes Geschenk und sein Entschluss zu sagen, ich sehe das, was Jesus für dich getan hat. Und weil Jesus das für dich getan hat, kann ich in dir leben, weil er die Schuld von dir genommen hat. Es ist Geschenk. Und für den Alltag nicht nur Geschenk, sondern wichtig. Von seiner Fülle haben wir alle genommen. Das Wort genommen in diesem Zusammenhang finde ich wichtig. Weil es nicht dieses passive von seiner Fülle haben wir alle bekommen. Und dann warten wir, dass was passiert. Sondern das ist ein aktives. Ich nehme etwas, was mir als Geschenk gegeben ist. Und es gibt so Situationen, die kennen wir alle, wo wir denken, Gott, wie soll ich damit jetzt umgehen? Ich weiß nicht. Oder ich will nicht diesen Weg gehen, von dem du mir sagst, da geh mal lang. Oder ich kann nicht. Ganz oft denken wir ja auch, wir können nicht. Weil wir innerliche Hürden haben, die uns, je länger wir sie betrachten, umso größer erscheinen. Habt ihr das schon mal mitgekriegt? Ihr habt einen kleinen Widerstand gegen etwas, wo ihr wisst, eigentlich möchte Gott, dass ich das tue. Und sagt, nee. Und wenn ihr das nächste Mal den Impuls spürt, guck doch mal hin. Mach doch das. Dann scheint dieser kleine Widerstand irgendwie gewachsen zu sein. Und je öfter ihr sagt, ich kann das nicht, desto mehr bläht sich das Ding auf. Im Grunde ist er immer noch so klein. Aber er kann sich optisch so aufbauschen, dass er einem wie das Himalaya-Gebirge vorkommt. Und keiner von uns könnte ohne Sauerstoffgerät und ohne Training auf den Mount Everest steigen, sodass wir sagen, ich kann es wirklich nicht. Dabei ist es immer noch so klein. Sieht nur groß aus. Und da kommt es an den Punkt, worum es geht in Vers 16. Von seiner Fülle haben wir genommen. Jetzt ist es an dir, tätig zu werden und sagen, du möchtest, dass ich das mache. Du siehst, dass ich an dem Punkt zögere. Aus welchen Gründen jetzt auch mal immer. Ja? Aber du hast mir deine Gnade gegeben, deinen Weg zu gehen. Du lebst in mir mit deinem Heiligen Geist. Du hast gesagt, du machst das Wollen und Vollbringen in uns. Und wenn das so ist, dann nehme ich das jetzt, diese Gnade, und dann gehst du quasi an das Regal des Heiligen Geistes irgendwo in deiner Seele und nimmst diese Gnade, dass du sagst, ja, ich kann das in Christus. Als Geschenk ist mir das gegeben, dass ich jetzt gegen diesen inneren Widerstand gegen angehen kann. Nicht aus mir heraus, sondern aus der Fülle seines Geistes heraus. Von seiner Fülle haben wir alle genommen. Gnade um Gnade. Und da wird für mich etwas rund. Wenn man von Gnade predigt, kann man ganz leicht an den Punkt kommen, zu sagen, es ist alles nur Gnade. Und dann kann es so weit gehen, vielleicht nicht hier, aber in manchen Kreisen durchaus passiert, dann wird sowas gelehrt, naja, Gott wird dir in seiner Gnade zeigen, wer dein Ehemann werden wird. Und dann wartest du in deiner Wohnung, bis du 70 bist. Weil er hat dir nichts gezeigt. Warum nicht? Weil du bist nicht aktiv geworden, damit Gott dir was zeigen konnte. In der Gnade, wenn man nur Gnade, Gnade ist, alles Geschenk, in der Richtung predigt, dann kann es ankommen wie, ich kann ja auch gar nichts tun. Also muss ich warten, bis Gott es mir gibt. Wie der Missionar, der eigentlich einer sein wollte und zu Hause darauf wartet, dass Gott ihn beruft. Und als er mit 80 nichts gehört hat, sagt Gott, weißt du, du hast dich auch nie aktiv auf die Suche gemacht. Wo kann man denn hin? Wo kann man was tun? Jetzt ist es ein bisschen spät für dich. Es geht um eine Einheit. Wir haben die Gnade und sie ist unverdientes Geschenk, dass wir erlöst sind, dass wir gerettet sind, dass wir heilig sind. Selbst wenn wir uns so nicht fühlen, aber vom Fakt her ist es so, wir sind heilig. Das ist alles Geschenk. Aber ein Geschenk, das nur im Regal steht, ist zu nichts Nütze. Die Gnade müssen wir auch anwenden und nehmen. Und das kann man ganz speziell auf Situationen anwenden. Ich habe das für mich gemacht eine Zeit lang, wo ich an einem Punkt wirklich feststeckte, wo Gott sagt, Mensch, ich möchte, dass du das lässt, es ist nicht in Ordnung vor mir. Ich habe irgendwann angefangen zu beten, Herr, dann schenk mir wirkliche, echte Buße und Umkehr. Und als irgendwann nichts kam, hatte ich, das ist noch gar nicht so lange her, habe ich mal nachts irgendwie geträumt. Und in dem Traum hat Gott mir klar gemacht, und ich denke, dass es richtig ist, ich könnte es notfalls auch theologisch untermauern, mit ein bisschen Übung und gucken, gesagt, weißt du, du wünschst dir Buße und du weißt, die ganze Fülle lebt in dir. Dann nimm sie dir doch. Dann sag doch, ich nehme das jetzt aktiv, was du mir geschenkt hast. Ich nehme das jetzt, dass ich wirklich Buße tun kann und die Gefühle kommen hinterher. Und das klingt vielleicht ungewöhnlich, aber es hat funktioniert. Ich sagte, okay, ich tue jetzt aktiv Buße, weil ich das kann, weil das schon geschenkt ist, weil es schon da ist. Ich muss dabei jetzt nicht speziell irgendwas fühlen in dem Moment, sondern einfach nur sagen, ich will nicht nur Reue zeigen, sondern wirklich Buße, ich will wirklich umkehren. Und die Gefühle folgen hinterher. Und von dem Moment hat sich gegen das, wo ich vorher so lange festgehangen habe, eine Abscheu entwickelt, die mich weitestgehend davon fernhält. Und ich sagen kann, danke. Das war wirklich, weil es schon da war und ich es mir nur nehmen musste. Das war ein Gnadengeschenk, das ich einfach nur auspacken musste. Und wenn Johannes schreibt, von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade, dann geht es nicht nur um sporadische kleine Gnadengeschenke, sondern darum, dass wir die ganze Fülle zur Verfügung haben, alles zur Verfügung haben, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, wo Jesus sagt, so habe ich mir das vorgestellt. Jetzt bist du ziemlich nah dran an dem, was ich mir gedacht habe, dass du als Frau Gottes, als Mann Gottes sein sollst. Und bis zum Ende deines Lebens kommen wir dem Ganzen noch näher. Und dann wirst du irgendwann im Himmel sein und dann wirst du fertig und vollendet. weil wir eben die Fülle haben. Und das ist es, glaube ich, wo zumindest mein Christsein manchmal drunter krankt und vielleicht nicht nur meins, sondern das von vielen von uns, dass wir gar nicht begriffen haben, dass wir nicht nur ein, kennt ihr diese kleinen Schmuckkästchen? Stimmt. Dass wir nicht nur so ein kleines Schmuckkästchen von Gottes Gnade geschenkt bekommen haben, sondern, wenn ich das mit meinem Sohn ausdrucken würde, den ganzen Geldspeicher Dagobert Dax, ja, da gehst du rein und springst ins Geld. Ein bisschen hart vielleicht. Aber bei uns ist es so, wir haben an Gnade und Fülle Gottes eben nicht nur dieses kleine Schmuckkästchen, sondern den ganzen Geldspeicher, Gnadenspeicher Gottes für uns. Und er ist voll. Da ist so viel Gnade drin, wie wir unser ganzes Leben nicht mehr verbrauchen können. Da herrscht kein Mangel und da wird nie Mangel herrschen. Und wenn du das Gefühl hast, du musst 20 Mal am Tag seine Gnade in Anspruch nehmen in verschiedenen Dingen, dann tu das guten Gewissens, das hört niemals auf. Das wird nicht leer. Dieser Gnadenspeicher füllt sich immer wieder auf, der ist immer gleich voll, randvoll. Und wenn du Gnade rausnimmst, kommt neue nach. Das ist endlos. Wir können jederzeit seine Fülle und Gnade in Anspruch nehmen, nur wir tun es viel zu selten. Aber das ist nicht Gottes Problem, das ist unser Ding. Da müssen wir uns klar machen, dass wir das brauchen und dass wir das dürfen. Ich finde das nämlich so faszinierend. Ich finde aus diesem Vers, von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade, da kommt für mich so eine Selbstverständlichkeit raus. So wie, wenn Margarine alle ist, kaufe ich neue. Ja? Wenn Milch alle ist, kaufe ich neue. Nur, dass du die hier nicht kaufen musst, du brauchst einfach nur gehen und nehmen. Das ist selbstverständlich, dass man etwas, was man zum Leben braucht, im Supermarkt nachkauft. Aber warum ist es dann nicht selbstverständlich, und das sage ich mir selber genauso, dass wenn etwas an Gnade nicht mehr da ist, vom Gefühl her, und du sagst, ja, eigentlich brauche ich da jetzt was, dass wir es dann nicht nachholen? Warum gehen wir nicht und bedienen uns an der reichen Schatzkammer Gottes, die er uns geschenkt hat? Nagelt mich jetzt nicht fest auf diesen Vers, weil ich kann euch nicht sagen, wo er steht, aber er passt dazu. Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Alles. Ja, und nicht nur ein bisschen. Nicht nur so, sondern alles. Und alles heißt alles. Ja, da gibt es keine zwei Meinungen, was alles bedeutet. Alles ist alles. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und das finde ich gut. Wir wissen vom Gesetz Mose her, lassen wir mal die Speisevorschriften außen vor, die sind für uns nicht mehr relevant, zum Glück. Aber wir haben im Alten Testament ganz viele Handlungsrichtlinien, besonders in den 10 Geboten, wie wir leben sollen. Wir wissen es auch aus dem Neuen Testament und da steht drin, so wie wir leben sollen als Christen. Aber Mose hat gesagt, ganz klar, das sind die Richtlinien. Und wir wissen, wir können sie aus uns heraus nicht erfüllen. Deswegen ist die Gnade und Wahrheit durch Jesus Christus geworden. Damit wir eben genauso leben können, wie Gott sich das vorstellt, dass ein Nachfolger Christi lebt. Dass es nach außen einfach sichtbar wird. Dass wir ein Leben führen, wo wir sagen können, das ist jetzt nicht mein eigener Verdienst, aber durch Gottes Hilfe schaffe ich das, überwiegend auf dem Weg zu sein, wo er mit mir hin will. Ich hätte Nachholbedarf bei stressigen Autofahrten, wenn ich alleine unterwegs bin. Aber auch da fluche ich nicht mehr wie ein Bierkutscher, sondern vielleicht wie ein Auszubildender von einem Bierkutscher. Es ist besser geworden. Früher habe ich geschimpft über jeden, der sich strich an die Geschwindigkeitsbegrenzung hält, wo ich denke, meine Güte, du kannst doch ein bisschen schneller fahren. Das tuckert mir hier alles so langsam. Ihr hättet mich im Auto erleben sollen oder ihr hättet mich besser nicht erleben sollen. Da war ich unbeherrscht. Und durch Gottes Gnade, weil mir das irgendwann selber auch auffiel, dachte, es geht irgendwie überhaupt nicht zusammen. Ich sollte keinen Fisch hinten auf dem Auto haben. Hat sich das so hingehend verändert, dass es jetzt echt deutlich seltener geworden ist. Es ist nicht weg. Da bin ich ganz ehrlich. Das ist nicht weg. Wenn mich von vorne, wenn mich irgendjemand überholt und schneidet, dann, ja, ihr wisst, was ich meine. Aber Gott, das ist es so, wenn man sich an Gottes Gnade bedient, dann verändert sich was. Und dann verändern sich Dinge. Und das ist ein Prozess, das ist nicht von heute auf morgen, aber dann verändert sich, dass ich aus seiner Gnade und Fülle heraus das Gebot, das auch im Auto gilt und auch gegenüber den anderen Autofahrern, du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst Stück für Stück mehr erfüllen kann. Und so finden wir genug Alltagssituationen, wo wir vom Gesetz, also von den 10 Geboten zum Beispiel, wissen, wie wir leben sollen und merken, das passt aber nicht zu dem, wie ich wirklich lebe. Und dann ist es an uns zu sagen, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden und ich kann aus seiner Fülle heraus mir diese Gnade nehmen und sagen, Gott, ich möchte mit deiner Hilfe, aus deiner Gnade heraus mehr werden wie du und mehr handeln wie du an diesem Punkt, wo ich bisher immer nach meiner menschlichen Natur gehandelt habe. Und das ist für mich einfach ein Wunder, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, als das Wort Gottes unter uns wohnte, uns gezeigt hat, was Herrlichkeit bedeutet, nämlich, dass er da ist für uns, dass er in unseren Alltag eingreift, dass er zeigt, wo der Weg zur Erlösung ist, dass der ewige Gott Mensch geworden ist und sich klein gemacht hat und dass er uns seine ganze Fülle zur Verfügung gestellt hat. Und das ist etwas, da könnte man noch wochenlang drüber staunen und hoffentlich das ganze Leben, dass er uns das zur Verfügung gestellt hat, damit wir ihm immer ähnlicher werden. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gottes und in des Vaters Schoß ist, der hat es verkündigt und er hat es auf eine Art und Weise getan, dass wir begreifen, dass unser Vater im Himmel uns liebt, dass unser Vater im Himmel uns alles gegeben hat, was wir brauchen, um auf dieser Erde ein Leben zu führen, wo er hinterher sagen kann, das hast du gut gemacht. Komm rein und ich freue mich über dich. Und ich wünsche mir für mich und ich wünsche mir das für uns alle. Und ich glaube auch, dass es so sein wird, dass wir das hören werden, wenn wir oben ankommen. Weil wir haben ja die ganze Fülle der Gnade zur Verfügung, damit das möglich ist. Und dass Gott am Ende sagt, hey, ich freue mich so, dass du da bist. Du hast das gut gemacht. Und er hat uns alles dafür zur Verfügung gestellt. Wir müssen es uns nur nehmen. Amen.